Guten Abend. Es ist mir eine Ehre, heute hier predigen zu dürfen. Meistens, wenn ich bisher eine Predigt gehalten habe, dann habe ich so am Ende einer Predigt gewusst, worüber ich das nächste Mal predigen will. Und das letzte Mal wusste ich es eigentlich nicht. Und es war dann ein paar Wochen und eigentlich erst während einem Freitag, wo der Siegfried dann gepredigt hat, da hat der Herr mir irgendwas aufs Herz gelegt, eigentlich das Thema für die Predigt. Das ist eigentlich ganz einfach. Das Thema heißt Mut für den nächsten Schritt mit Jesus. So, ich weiß nicht, ist jemand hier, der das brauchen kann? Oder bin ich hier der Einzige? Predige ich zu mir selber hier? Also, was ich jetzt mit euch machen will, ist ein paar Aspekte dazu in der Apostelgeschichte anschauen, die einfach damit zu tun haben, mit Jesus voranzugehen und Schritte zu machen. So, wir beginnen mit Petrus, und zwar die Geschichte mit dem römischen Hauptmann Cornelius. Findet ihr in der Apostelgeschichte 10. Der Petrus, der war in Jaffa. Jaffa, das ist da heute, wo Tel Aviv ist. Und der Cornelius, er war aus Sicht der Juden ein Heide, also er war ein Römer. Und der lebt in Caesarea. Caesarea, das ist da so 60 Kilometer weiter nördlich. Heute eine Stunde mit dem Auto, damals waren das 2 Tagesreisen. Und dann geschehen 2 Dinge fast zeitgleich. Der Cornelius hat eine Vision und der Petrus hat eine Vision. Der Cornelius, dass er den Petrus zu sich holen soll. Und der Petrus, der sieht da diese Vision mit den unreinen Tieren, wo Gott ihn auffordert, das zu essen, was Gott für rein erklärt. Wir können uns jetzt irgendwie die Frage stellen, warum sind 2 doch ziemlich übernatürliche Dinge an 2 Orten, die 60 Kilometer entfernt sind und sowas notwendig, um den Petrus da auf den Weg zu bringen? Und die Antwort darauf, warum das tatsächlich ein bisschen schwieriger war, das lesen wir dann weiter unten in Vers 28, wie der Petrus dann bei Cornelius war, und zwar sagt er da, ihr wisst sicher, sagt er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Jetzt können wir uns mal die Frage stellen, ist das eigentlich ein Verbot, das wir im Alten Testament finden? Und wenn wir das Alte Testament anschauen, zumindest, also ich habe mal geschaut, ich habe eigentlich keine Stelle gefunden, die so explizit ist, aber es gibt eine Stelle, die Rabbiner damals wohl genommen haben und wo sie dann halt, wie soll ich sagen, noch ein bisschen mehr dazu gebaut haben, dass also niemand wirklich jemals in die Versuchung da kommt, so etwas zu tun. Das heißt, sie haben aus einem Gebot Gottes dann irgendwie eine Tradition gemacht, die noch ein bisschen weitergegangen ist. Also wir finden eine Stelle im 2. Mose 34, Vers 15. Da heißt es, schließt keinen Bund mit den Bewohnern des Landes, damit ihr nicht mit ihrem Götzendienst in Berührung kommt. Lasst euch nicht zu ihren Opfermälern einladen. Also das, man soll nicht zu den Heidenopfern gehen und sowas, da das haben die Rabbiner dann so weit ausgebaut hier. Am besten besucht die Nichtjuden überhaupt gar nicht und so. Und also diese Frage, darf man zu einem Heiden gehen oder nicht und so, oder auch mit denen essen, ist eine offensichtlich damals eine reale Frage gewesen, die immer wieder diskutiert wurde. Und wir sehen das also auch dann noch später, weil Paulus den Christen in Korinth dazu explizit auch noch eine Anweisung gegeben hat. Im 1. Korinther 10, da steht, wenn jemand, der nicht an Christus glaubt, euch zum Essen einlädt, ihr könnt alles essen, was euch vorgesetzt wird, unbedenklich und mit gutem Gewissen essen und braucht nicht nachzuforschen, woher das Fleisch kommt. Also selbst wenn irgendwann mal irgendwo vorher es vielleicht mal jemand irgendwie einem Götzen geopfert hat. Also das waren die Gebote, wie es damals dann die Apostel verstanden haben und den Christen weitergegeben haben. Aber wir haben eben jetzt den Petrus und für den war das wohl ein großer Schritt. Frage, hätte Petrus das vielleicht irgendwie besser wissen können? was Gott ihm denn so erlaubt und so. Und wir können uns mal anschauen, was der Petrus eigentlich schon mal mit Jesus erlebt hat. Also Jesus hatte Kontakt mit Nichtjuden, einige sind zu ihm gekommen und haben um Heilung gebeten. Da gab es eine heidnische Frau in Tyrus. Tyrus ist so eine Stadt da am Meer, oben im Libanon. Und die Tochter hat er geheilt. Dann gab es da einen anderen römischen Hauptmann, das war der in Kapernaum. Kapernaum ist eine Stadt am See Genezareth. Aber in beiden Fällen ist Jesus nicht in die Häuser gegangen von diesen Menschen. In Samarien ist aber etwas anderes passiert, wo, muss ich sagen, die Geschichte so ähnlich war. Und das lesen wir in Johannes 4, das war die Geschichte am Jakobsbrunnen. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Heimweg gewesen von Jerusalem und dann sind sie da in einen Ort gekommen, da wo der Brunnen war, das war so 70 Kilometer nördlich von Jerusalem, das heißt, es sind schon mal so 2 Tage oder was unterwegs gewesen. Und in dieser Gegend lebten die Samaritaner. So, die Samaritaner war ein Volk, eigentlich ein Mischvolk, und die sich so daraus gebildet haben in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Also viele Juden, die sind nach Babylon in die Gefangenschaft gegangen. In der Gegend sind ein paar dort geblieben. Und was die Assyrer damals gemacht haben, ist, dass sie andere Völker da angesiedelt haben. So, und die Samaritaner oder die dort verbliebenen Juden haben sich halt dann vermischt und wurden dann eben die Samaritaner genannt. Und es herrschte Feindschaft zwischen den Samaritanern und den Juden. Und die Juden haben sie irgendwie verachtet und als nicht zum Volk gehörig betrachtet, obwohl die auch eben an die 5 Bücher Mose geglaubt haben. So, also Jesus ist jetzt da, wartet an dem Brunnen auf seine Jünger, die sind gerade mal zum Einkaufen. Und was wir dann lesen ist, da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen, und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. So, und dann kommt sie. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Und die Bibel gibt uns dann da sogar eben auch noch die Erklärung. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Also Jesus hat da eigentlich eine kulturelle Barriere, die da war, überschritten. Und er hat dann mit ihr alle möglichen theologischen Fragen diskutiert, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Aber dann kamen die Jünger zurück und das schauen wir uns jetzt wieder an. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück. Sie waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen. Und jetzt ist interessant, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte und worüber er mit ihr redete. So, die Jünger kamen und wie man sieht, war das für die auch irgendwie eine, soll ich sagen, eigenartige Situation. Aber die Folge von dem Ganzen war, das lesen wir dann, also die Frau ist in den Ort gegangen, hat die anderen geholt und Jesus hat gepredigt und so. Und später lesen wir dann, viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Und was machen die jetzt tatsächlich? Er blieb 2 Tage dort und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Also leider hat die Frau damals vergessen, irgendwie mal ein Selfie auf Facebook zu posten, sonst hätten wir gewusst, ob Petrus da jetzt dann auch gerade dabei war. Wenn nicht, er wird es genauestens von den Jüngern da erfahren haben. Und wenn die da 2 Tage bei denen geblieben sind, nach all dem, was da vorgefallen sind, haben die sicher bei denen im Haus gewohnt und auch mit denen gegessen. Und danach sind die Jünger also wieder zurück nach Galiläa, das waren nochmal 100 Kilometer Fußmarsch. Und wenn sie damals sich nicht getraut haben, Jesus zu fragen, wie das jetzt dann eigentlich da ist, hier der Kontakt mit den Samaritanern, auf dem Fußmarsch werden sie genügend Zeit gehabt zu haben, mit ihm das alles zu diskutieren, was eigentlich erlaubt ist und was nicht. Und obwohl Petrus also solche Dinge mit Jesus erlebt hat, hat es trotzdem dann in seinem Leben nochmal 2 übernatürliche Offenbarungen gebraucht, damit sich Petrus dann wirklich getraut hat, den Schritt in das Haus dieses Heiden Cornelius zu machen. Das Ergebnis damals, das war dann eben eine der ersten Erweckungen hier unter den Heiden. Und ich meine, wir tun uns natürlich leicht, irgendwie auf dem Petrus da rumzuhacken. Aber für ihn war es einfach ein großer Schritt aus seinen Traditionen raus. Und ich möchte nur ein kleines Beispiel geben, wie wir vielleicht auch irgendwie manche Traditionen haben, die irgendwie uns prägen können. Also wenn wir mal Agape anschauen, wir sind irgendwie eine, ich würde mal sagen, eher bodenständige Gemeinde und typischerweise senden wir eigentlich jetzt keine Missionare aus, die dann wo auch immer hingehen. Aber wir haben auch Gemeindemitglieder gehabt, die dann in die Mission gegangen sind. Also manche von euch haben noch Kontakt zu Anita, die dann auf das Schiff von OM gegangen ist. Also ich habe jetzt die Anita nicht befragt und sowas zu ihren Erlebnissen und sowas, aber aus Agape heraus so einen Schritt zu machen, glaube ich, ist schon nochmal ein Stückchen schwerer als aus einer Gemeinde, wo es irgendwie das Programm ist, dass jedes Jahr mal ein oder zwei Missionare ausgesendet werden. Und so. Deswegen, ich glaube, wir haben schon auch ab und zu irgendwelche Dinge, Traditionen oder sowas, die uns hindern, irgendwelche Dinge zu tun. So. Als nächstes wollen wir mal anschauen, was Paulus auf seinen Schritten im Glauben erlebt hat. Wir schauen mal an in Apostelgeschichte 16, da war er auf einer Missionsreise und da ist ihm Folgendes passiert. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch einen Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden, aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie, nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Jesu nicht zu. Und anschließend sind sie dann aufgrund von einer Vision nach Mazedonien gegangen und haben dort gepredigt. Aber wie kann das jetzt sein hier? Da gibt es einen Mann Gottes wie der Paulus, der hat sicher auch gebetet und hat dann zweimal tatsächlich einfach das falsche Ziel vor Augen. Und irgendwie glaube ich, wenn wir jetzt sagen, dass das falsche Ziel ist, ist vielleicht eine falsche Sichtweise. Und ich möchte euch ein Beispiel erzählen aus meiner Arbeit. Also ich habe damit zu tun, dass wir irgendwelche relativ abstrakten Wünsche, die unsere Kunden haben, dann, die müssen in irgendwie technische Konzepte umgesetzt werden. Und manchmal, gut, da gibt's halt dann mehrere Möglichkeiten, wie man irgend sowas lösen kann. Und einmal dann haben wir halt irgendwas ein bisschen ausgearbeitet und wie wir ein Stück weit voran waren. Dann haben wir festgestellt, anders wäre es eigentlich besser gewesen. Und ein Kollege hat dann gesagt, ja, haben wir halt einen Fehler gemacht. Und ich habe darüber nachgesagt und ich habe ihm auch gesagt, nee, ich glaube nicht, dass das ein Fehler war. Weil wir haben uns zu dem Zeitpunkt irgendwie nach, wie soll ich sagen, unserem besten Wissen eigentlich für eine bestimmte Weise das Ganze zu machen entschieden. Und wenn wir da nicht ein Stück weit vorangearbeitet hätten und sowas, wir hätten nie festgestellt, dass es vielleicht anders besser geht. Und deswegen sowas als Fehler zu bezeichnen, auch was der Paulus da gemacht hat, ich glaube, das ist die falsche Sichtweise. Eher ist es halt ein kleiner Umweg, aber ich würde es eigentlich am liebsten nicht mal einen Umweg nennen, sondern es ist ein Lernweg, den wir einfach gehen müssen in manchen Dingen. Und ich glaube, dass eben Gott auch manchmal mit uns irgendwelche solchen Lernwege geht, wo wir einfach ein Stück weit in den Weg gehen und dann kommt eben der Heilige Geist und hindert uns oder wir erkennen, dass es eben tatsächlich anders weitergeht. Und ich glaube, auch zu solchen Sachen sollten wir einfach eine richtig positive Einstellung haben, wenn wir mit Jesus vorangehen. Und dann möchte ich noch auf ein Thema eingehen, auch nochmal von Paulus. Irgendwie hat mit Entmutigung zu tun, wie uns sowas passieren kann. Der Paulus, also wir sehen es dann in Apostelgeschichte 19 bis 21, der Paulus, der war in Ephesus. Ephesus, Stadt da oben in der Türkei. Und die weitere Geschichte, die spielt sich jetzt dann da praktisch entlang der Mittelmeerküste ab, von der Türkei dann über Syrien, Libanon oder das, was heute Syrien, Libanon ist, runter bis nach Israel. In Apostelgeschichte 19, da schreibt jetzt dann der Paulus, oder schreibt Lukas über den Paulus. Nach all diesen Ereignissen fasste Paulus den Entschluss, nach Jerusalem zu reisen. Und wenn ich dort gewesen bin, erklärte er, muss ich endlich auch Rom besuchen. Also es heißt, der Paulus, der wusste irgendwie, auf meiner Agenda sind nochmal zwei weitere Städte. Und ohne dass da jetzt irgendwelche weiteren, Ereignisse oder sowas, die damit zu tun haben, beschrieben werden. Etwas später nimmt der Paulus dann Abschied von den Ältesten in Ephesus, die er da unterwegs nochmal getroffen hat, und da wird es schon ein bisschen anders. Und zwar lesen wir da: Und jetzt gehe ich nach Jerusalem, von Gottes Geist dazu gedrängt und an seine Weisung gebunden. Was dort im Einzelnen mit mir geschehen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Heilige Geist mich in jeder Stadt, durch die ich komme, ausdrücklich darauf hinweist, dass Gefangenschaft und Leiden auf mich warten. Also der Paulus hatte da ein Stückchen weiter von seiner Bestimmung erkannt. Und also ihr werdet sehen, die Lage sich dann irgendwie zuspitzt. Aber was wir sehen, eben der Paulus schreibt davon, aber wir hören hier noch nichts von irgendeiner Warnung, die er in irgendeiner Weise hört. Das kommt dann etwas später. In Apostelgeschichte 21 sind sie dann in Tyrus. Und da lesen wir: Wir suchten die Jünger auf, die in Tyrus wohnten, und blieben eine Woche lang bei ihnen. Der Heilige Geist hatte ihnen gezeigt, welche Gefahren Paulus in Jerusalem drohten. Und jetzt wird es schon interessanter. Und sie warnten den Apostel eindringlich vor einer Weiterreise. Also jetzt der Paulus, er hat irgendwie seine Bestimmung erkannt, und jetzt kommen dann die anderen da und die sagen ihm: Paulus, tu's nicht und sowas. Sie wollen ihn eigentlich davon abhalten. Und die Geschichte wird noch interessanter. Wir lesen dann ab Vers 8. Am folgenden Morgen brachen wir wieder auf und fuhren nach Caesarea. Dort besuchten wir den Evangelisten Philippus, der uns als seine Gäste in seinem Haus aufnahm. Philippus war einer von den sieben, die seinerzeit in der Jerusalemer Gemeinde zu Helfern der Apostel, also es waren damals die als Diakone eingesetzt wurden, gewählt worden waren. Philippus ist also bis nach Caesarea hier gekommen. So, und dann hat er sich da niedergelassen. Ich weiß nicht, ob er davor schon verheiratet war. Zumindest hat er jetzt vier Töchter. Er hatte vier Töchter, denen Gott die Gabe des prophetischen Redens geschenkt hatte. Und dann kommt's noch schöner. Wir blieben einige Zeit dort, und während dieser Zeit kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus zu uns. So, und der Agabus, das war ein damals in der Gemeinde bekannter Prophet. In Apostelgeschichte 11, da hat er eine Hungersnot vorausgesagt, die dann auch später eingetroffen ist. So, jetzt haben wir hier also, ich würde mal sagen, eine ziemlich hochkarätige Versammlung. Dann haben wir den Paulus, dann haben wir einen von den Urdiakonen, dann haben wir einen bekannten Propheten und auch noch vier Prophetinnen. Und die miteinander, da wird es jetzt dann ganz schön spannend. Dann lesen wir, also der Agabus, er stellte sich in unsere Mitte, nahm den Gürtel des Paulus, fesselte sich damit die Füße und die Hände und erklärte: Der Heilige Geist sagt Folgendes: Genauso wird es dem Mann ergehen, dem dieser Gürtel gehört. Er wird von den Juden in Jerusalem gefesselt und an die Menschen fremder Völker ausgeliefert werden. Wie haben sie da reagiert in der Versammlung? Als wir das hörten, baten sowohl wir Mitreisenden als auch die einheimischen Geschwister Paulus inständig, nicht nach Jerusalem zu gehen. Wir sehen hier deutlich, welche Widerstände eigentlich die anderen Christen hier zum Ausdruck gebracht haben und wie das eigentlich auf der ganzen Reise des Paulus immer weiter zugenommen hat. Wenn wir die beiden letzten Verse da anschauen, also man könnte es so lesen, dass der Prophet Agabus ihn nicht an der Weiterreise abhalten wollte, nur also der Stephanus, seine Familie, dann der Lukas und die anderen, die so dabei waren. Aber trotzdem musste der Paulus hier eine Entscheidung treffen hier. Ist es Gottes Geist, so wie damals bei den anderen Fällen, der ihn hindern wollte, irgendwas zu tun? Oder ist das jetzt menschliche Entmutigung, die er an der Stelle überwinden muss? Wir kennen die weitere Geschichte. Der Paulus ist also tatsächlich nach Jerusalem gegangen, gefangen genommen worden Und als Gefangener hat er seine letzten Jahre in Rom verbracht. Aber hier, von Paulus, war das sicher eine schwere Entscheidung an der Stelle. Also ich möchte diesen kurzen Exkurs durch die Apostelgeschichte jetzt hier zusammenfassen. Wenn Gott uns ruft, einen Schritt im Glauben zu tun. Manchmal bedeutet es für uns dann einfach eine innere Überwindung, den Schritt zu gehen. Vielleicht, weil das noch nie jemand so gemacht hat. Vielleicht, weil es gegen unsere bisherigen Gewohnheiten ist. Neudeutsch würde man vielleicht sagen, hier, wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Vielleicht brauchen wir auch manchmal übernatürliche Ermutigung, so wie Gott den Petrus da ermutigt hat. Aber dann ist es eben Zeit, so einen Schritt zu tun. Manchmal kann es vorkommen, dass nicht alle Menschen, auch nicht alle Glaubensgeschwister verstehen werden, was wir tun, wozu wir berufen sind. Und versteht das jetzt bitte nicht falsch. Es gibt sicher viele Menschen, für die es ein guter Rat wäre, wenn sie dem Wort ihres Pastors oder der Gemeindeleitung und sowas da folgen würden und manche Dinge in der Richtung tun würden. Aber es kann manchmal auch tatsächlich sein, also dass du eben die Entscheidung treffen musst. Spüre ich Gottes Berufung für einen bestimmten Schritt, selbst wenn andere das nicht verstehen? Und es ist aber trotzdem immer noch dein eigenes Risiko, diesen Schritt mit Jesus zu tun. Und dann, wenn wir Ereignisse haben, die aus menschlichen Augen eben vielleicht ausschauen wie falsche Entscheidungen oder Umwege und sowas, ich glaube, auch da sollten wir uns nicht entmutigen lassen. Es sind Wege des Lernens, die Gott mit uns geht, und er kümmert sich darum, dass wir das Ziel erreichen. Und also die von euch, die vielleicht vor so einer Entscheidung stehen, irgendeinen Schritt mit Jesus zu tun, ich hoffe, das hat euch ein bisschen ermutigt, diesen Schritt zu gehen, und euch auch ermutigt, die Angst zurückzulassen. So, und wer will, der darf jetzt aufstehen, und ich will noch für uns beten. Nicht nur die, die vielleicht vor einem Schritt stehen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns immer wieder ermutigst und dass du uns, Herr, auf deinen Wegen voranführst. Herr, du bist unser Hirte und du weißt, Herr, wie du mit uns gehen musst, was du für uns tun musst, Herr, dass wir den Mut kriegen werden, Herr, die Schritte mit dir zu gehen. Und Herr, ich möchte für alle die beten, die vielleicht vor Entscheidungen stehen, vor einem neuen Schritt stehen, vor einem Wagnis, Herr. Herr, komm du mit deinem Heiligen Geist und bestärke du die Entscheidung. Herr, hilf du uns allen, voranzugehen mit dir, Herr, damit wir dir näher kommen und dich besser kennenlernen. Amen.